5. Mose 34. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, auf die Spitze des Pisga Jericho gegenüber. Da zeigte ihm der Herr das ganze Land von Gilead bis nach Dan. Und das ganze Naphtali, das Land Ephraim und Manasse und das Land Juda bis zum westlichen Meer, auch den Negev und die Jordanebene, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm: Dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, als ich sprach: Deinem Samen will ich es geben. Ich lasse es dich mit deinen Augen sehen, aber hinübergehen sollst du nicht. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihm im Tal, im Land Moab, Bet Peor gegenüber, aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Und die Kinder Israels beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Dann hörten sie auf, um Mose zu weinen und zu trauern. Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. In all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land. Und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte, vor den Augen von ganz Israel. Wir sind heute zusammengekommen, um das Leben eines großen Mannes, an das Leben eines großen Mannes zu gedenken. Einer der größten, der je gelebt hat. Wie begann das Leben? Schon von seiner Geburt an fand es unter gefährlichsten Umständen statt. Solange er im Bauch seiner Mutter war, war er sicher. Was vielen tausenden Kindern unserer Tage heute leider nicht mehr so geht. Die sind selbst im Bauch ihrer Mutter nicht mehr sicher. Aber von seiner Geburt an war er mit dem Tod bedroht. Er sollte getötet werden und in den größten Fluss des Landes geworfen werden, in den Nil. Doch seine Mutter liebte ihr Kind und versteckte es, bis es wirklich nicht mehr ging, dieses Kind zu verstecken, weil es einfach zu laut wurde. Und dann flocht sie einen Weidenkorb und strich es aus mit Teer und legte ihr Kind rein und gab es dann freiwillig in diesen Fluss. Aber mit der Hoffnung, dass dieses Kind gerettet würde. Und das Wunder geschah, es wurde nicht einfach nur irgendwie gerettet, sondern es wurde von der Tochter des Königs des Landes gerettet. Sie fischte dieses Körbchen mit dem Kind aus dem Wasser. Gott rettete dieses Kind und ermöglichte sogar, dass es weiterhin von seiner eigenen Mutter als Amme gestillt wurde und später dann am Hof des Pharao heranwuchs. Diesem Kind wurde der Name Mose gegeben. Mose bedeutet herausgezogen, aus dem Wasser gezogen. Fortan gehörte dieses Kind und dann dieser Mann zur ägyptischen Oberschicht. Er war gebildet, jung, stark und die Welt stand ihm offen. Aber er wusste, dass er zu einem anderen Volk gehörte. Und zwar zu diesem verachteten und geknechteten und versklavten Volk der Hebräer. Und er wollte sein Volk auch helfen in ihrer Not. Und so erschlug er im Eifer einen Aufseher, der wiederum eben seine Volksgenossen schlug. Aber das war eindeutig der falsche Weg. Schon am nächsten Tag musste Mose fliehen, weil der Pharao Wind davon bekommen hatte. Und zudem wurde er von seinen eigenen Volksgenossen überhaupt nicht als Retter erwartet und anerkannt. Und zu dieser Zeit, als das geschah, war Mose bereits 40 Jahre alt. Und nun folgte eine weitere Ausbildungszeit in seinem Leben. Gott bereitete ihn vor, um seinem Volk wirklich zu helfen. um es aus der Gefangenschaft zu führen. Gott nahm ihn in die Schule und diese Schule Gottes sah so aus, 40 Jahre lang Schafe hüten in der Wüste. Und so ist das manchmal im Leben, dass Gott uns in die Schule nimmt und dass diese Schule Gottes ganz anders aussieht, als was wir uns vielleicht darunter vorstellen. Es war sicherlich ein einfaches, arbeitsreiches und hartes Leben. Aber dieses Leben formte Mose dann zu diesem Mann, zu diesem Anführer, der dann schließlich für Israel war. Und dann kam der entscheidende Tag im Leben von Mose. An diesem Tag sollte, oder von diesem Tag an, sollte dann für die nächsten 2500 Jahre, also bis heute, in den Kinderstunden und Kindergottesdiensten diese legendäre Geschichte berichtet werden. Mose war in der Wüste, hütete die Schafe und sah diesen Busch brennen. Aber der Busch verbrannte dabei nicht. Also ging er hin zu dem Busch, er wollte sich die Sache näher besehen und auf einmal sprach Gott zu ihm. Aus dem Busch heraus. Mose zog seine Schuhe aus, er näherte sich weiter diesem Busch und dann stellte sich Gott Mose vor. Er sagte, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und ich weiß nicht, ob es da schon bei Mose geklingelt hat, hey, das sind doch die Erzväter. Das sind doch die, denen Gott dieses mysteriöse, legendäre Land versprochen hat, vor denen wir schon vor so langer Zeit herausgegangen sind. Heute im Predigtext habt ihr das nochmal gehört. Da kommt wieder diese Formel. Ich habe es deinen Vätern versprochen, dieses Land. Und dann, was passiert dann? Gott erzählt dann Mose, was er mit seinem Volk vorhat. Das waren nicht nur die Väter, sondern Gott macht Mose deutlich, nein, die Geschichte geht weiter. Ich bin heute immer noch der Gott dieses Volkes. Und er hat ein gewaltiges Unterfangen vor. Ja, da steht dann, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Das ganze Volk war ja versklavt in Ägypten. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Da war es wieder, dieses Land. Und ich glaube, Mose wird das gehört haben und gesagt haben, schön, das ist doch super. Jetzt geht es endlich voran. Bis zu dem Punkt, wo Gott dann weitergesprochen hat. Und gesagt hat, und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Und da ist Mose einfach, ich weiß nicht, ob er umgekippt ist, aber er hat gesagt, nein, no way, nicht mit mir. Ja? Er hat abgelehnt, aber nicht aus Demut, sondern aus Angst. Er war doch nur ein Schafhirte in der Wüste und aus Ägypten ist er geflohen als Verfolgter. Und doch war er von Gott berufen und bekam dann seinen älteren Bruder Aaron zur Seite gestellt und so ging er los. Und ab diesem Zeitpunkt war er von nichts mehr zu stoppen. Er ging wieder und wieder und wieder zum Pharao. Und all das, was Pharao sagte und machte, konnte ihn nicht einschüchtern. Auch nicht das Geschrei und die Klage und die Angst seiner eigenen Volksgenossen, der Hebräer, konnten ihn nicht stoppen. Letztlich führte Mose sein Volk aus Ägypten. Und dann geschah etwas Schreckliches. Sie haben all diese Plagen durchstanden. Sie konnten endlich aus dem Land herausziehen. Und Gott führte sie an ein Meer. Und als sie dann vor diesem Meer standen, kam von hinten die gefährlichste und mächtigste Armee der Welt. Die Ägypter sind schon längst wieder aus ihren Träumen erwacht und sind dem Volk Israel nachgejagt. Sie wollten sie zurückbringen. Und ihr könnt euch vorstellen, das Volk, da brach Panik aus. Hier das Meer und dort diese Armee mit Streitwagen, das ist etwa so, wie wenn heute Panzer gegen unbewaffnete Leute anfahren. Die haben keine Chance. Und nur ein Mann steht dort in der Mitte und bewahrt die Ruhe. Mose. Gott mit seiner Wolke verdeckt erstmal den Ägyptern die Sicht und Mose geht zum Wasser, trischt mit seinem Stab da auf die Wasseroberfläche und das Meer teilt sich. Das war Mose und das Volk war gerettet. Und wisst ihr was? Das war erst der Anfang von Moses Wirken. Mose ging dann mit seinem Volk zum Sinai, er ging auf diesen Berg und er sprach direkt mit Gott. Er bekam die 10 Gebote und alle anderen Gebote. Und dann kam er runter, das Volk tanzte ums goldene Kalb und was machte Mose? Er trat für sein Volk ein und er rettete es vor Gottes Gericht. Stellt euch mal vor, so ein Gewicht hatten Moses Worte selbst vor Gott. Und dann führte Mose dieses murrende, störrische, ewig undankbare, unzufriedene und angsterfüllte Volk durch die Wüste. Und nicht nur eine oder zwei Legislaturperioden lang und dann konnte er sich in seinen wohlverdienten Ruhestand zurückziehen, die ein oder andere Rede halten und den ein oder anderen Ehrendoktortitel bekommen. Er machte das 40 Jahre lang, ohne Pause, bis zu seinem Lebensende, ohne Ruhestand. 40 Jahre lang. Er führte sein Volk durch diese harte Zeit des Gerichts und der Prüfung und der Glaubensschule. Und so oft das Volk murrte, und es murrte ständig, trat Mose für sein Volk ein. Sogar als es gegen ihn murrte, sogar als seine eigenen Geschwister, Aaron und Miriam, gegen ihn murrten, er trat für sein Volk ein. Er liebte sein Volk und er liebte und fürchtete Gott. Und er schaffte es. Letztendlich schaffte er es. Er führte dieses Volk bis in die Ebene Moabs, Jericho gegenüber. Er führte sie bis an die Grenze des verheißenen Landes. Und zu diesem Zeitpunkt lagen die ersten Kämpfe sogar schon hinter ihnen. Die ersten kanaanitischen Völker haben sie sogar schon überwältigt, vertrieben, das Land schon verteilt. Und nun in diesen letzten Tagen, als sie dort in dieser Ebene lagen, vielleicht auch in den letzten Wochen, da verkündete Mose die Geschichte des Volkes von Anfang an. Dort in diesen Wochen, wo sie dort lagen, verkündete Mose die 4 Bücher Mose. Ja, die ersten 4 Bücher Mose, dem Volk, damit sie wissen, wo kommen wir her? Was sind das für Erzväter? Was sind das für Verheißungen? Was ist das für ein Land? Und dann fing er an, in seinen letzten Predigten das Gesetz Gottes nochmal zu wiederholen und zu erklären und auszulegen. Das ist das 5. Buch Mose. Das ist das Buch, was wir jetzt behandelt haben in der Predigtreihe. Das war Moses letztes Werk an sein Volk. Er verkündete das Wort Gottes. Er bereitete so das Volk für das Leben im verheißenen Land, für das Leben in der Gemeinschaft mit Gott unter Gottes Segen vor. Und nun war alles bereit. Ich glaube, Mose hätte am liebsten sagen wollen, und nun kommt und seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist, kommt mit mir über den Jordan und seht, dass ich euch nicht zu viel versprochen habe. Aber während das Volk sich tatsächlich bereit machte, über den Jordan zu gehen, Mose durfte nicht hinüber. Mose wusste das schon seit einiger Zeit, schon seit dieser einen kleinen Verfehlung vor einigen Monaten in der Wüste. Immer hat er genau das ausgeführt, was Gott ihm gesagt hat. Immer. 40 Jahre lang. Und dann, nachdem er 40 Jahre lang mit diesem murrenden Volk in der Wüste war, hat er einmal die Fassung verloren. Einmal hat er es nicht genauso gemacht, wie Gott es wollte. Und deshalb durfte er nicht ins Land. Was er dort genau falsch gemacht hat, ist umstritten. Wir haben es heute in der Lesung gehört. Ja, diese Stelle, wo es schon zum zweiten Mal Wasser aus den Felsen geben sollte. Aber das wahre Problem lag nicht, dass Mose irgendwie ein falsches Zeichen oder ein falsches Wort gesagt hätte, sondern Gott macht deutlich, wo das wahre Problem lag. Das wahre Problem lag in Mose, in seinem Herzen. Er glaubte, er vertraute nicht, an dieser einen Stelle nicht, von ganzem Herzen auf Gott. Das war das Problem. Und damit heiligte er Gott auch nicht, so wie es Gott gebührt, vor dem Volk. Und so musste Mose selber dem Volk immer wieder verkünden, was Gott über ihn gesagt hat. Das ist sein eigenes Gericht. Ja, das geht im ersten Kapitel vom 5. Buch Mose, ging das schon los. Ja, wir wurden von Anfang an darauf vorbereitet, auf dieses letzte Kapitel. Kapitel 1, Vers 37. Auch über mich wurde der Herr zornig um euretwillen und sprach, auch du sollst nicht hineinkommen. Ihr durftet nicht hineinkommen, diese Generation, die in der Wüste gestorben ist, weil sie ungläubig waren, weil sie nicht glaubten, dass Gott sie wirklich ins Land führt. Und ich genauso. Und dann Kapitel 3, Vers 23. Und ich bat den Herrn zur selben Zeit und sprach: Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht zu offenbaren, deine Herrlichkeit und deine starke Hand. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleichtun könnte? Lass mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordans, dies gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr zürnte mir um euretwillen und er hörte mich nicht, sondern sprach zu mir: Lass es gut sein, rede mir nicht mehr davon. Und dann im Kapitel 33, das Kapitel davor, nochmal: Geh auf das Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der da liegt im Lande Moab gegenüber Jericho, und schaue das Land Kana an, das ich den Israeliten zum Eigentum geben werde. Dann stirb auf dem Berg, auf den du hinaufgestiegen bist. Lass dich zu deinem Volk versammeln, wie dein Bruder Aaron starb auf dem Berg Hor und zu seinem Volk versammelt wurde. Denn ihr habt euch an mir versündigt unter den Israeliten, bei dem Haderwasser, zu Kadesh, in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht heiligtet inmitten der Israeliten. Denn du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe. Aber du sollst nicht hineinkommen. Was für ein Leben von diesem Mann Mose, was für ein Werk, doch am Ende unvollendet. Unvollendet. Mir fiel dabei die Geschichte ein, ist jetzt nicht wirklich damit so gleich, aber Mose musste ja ständig auf Berge gehen. Ich wollte auch mal auf einen großen Berg gehen, nämlich auf den Mont Blanc, richtig ausgesprochen. Höchste Berg Europas, höchste Berg der Alpen, irgendwas so über 5000 Meter. Und wir hätten das nie geschafft, weil es war noch viel zu viel Schnee, wir waren zu dritt, wir hatten nicht richtig Erfahrung. Und dann trafen wir auf dem Berg zwei Profis, die haben uns mitgenommen. Wir haben dann so eine Seilschaft gebildet, wir sind dort wirklich bei übelsten Eisstürmen, haben wir uns hochgekämpft und es war, jede Hütte zu finden, war einfach nur schwierig, weil ständig die Nebelschwaden die Hütten versteckt hatten, dann sind wir wieder irgendwo anders lang gelaufen, im Dunkeln, im Schnee, dann irgendwie wieder doch eine Hütte gesehen und so haben wir uns tagelang diesen Berg hochgekämpft. Und dann, kurz bevor wir auf den Hauptberg gekommen sind, gab es einen dünnen Übergang, den musste man finden, überall Spalten, Eisspalten und so weiter. Und es war Eissturm, man musste im Dunkeln losgehen, weil man sonst nicht schaffte, rechtzeitig wieder zurück zu sein, bevor die Sonne den Schnee zu weich macht, dass es zu gefährlich würde. Also man musste im Dunkeln dort lang und wir haben diesen Übergang nicht gefunden und es hat ewig gedauert. Ich hatte hier Eiszapfen so überall dran. Und dann haben wir ihn gefunden und dann sind wir in die letzte Schutzhütte gerade so reingekommen. Und dann ging die Sonne auf. Und auf einmal alle Nebel weg, der Morgen dort oben auf 5000 Meter und wir haben die Spitze dieses Berges gesehen, das war einfach herrlich. Nur, dass wir nicht hochgehen konnten. Ja, es war eigentlich nur noch ein Fußweg, ein Spaziergang. Aber es war klar, wenn wir jetzt hochgehen, dann ist der Schnee so weich, dass wir nicht mehr zurückkommen. Du musst vor einer gewissen Zeit oben sein. Und so haben diese Profis gesagt, wir müssen jetzt wieder umkehren. So, für mich war das kein Thema, ja, ich war trotzdem hier oben, es war schön. Aber für die beiden, die haben sich nur vorbereitet dort, die wollten noch auf dem Elbrus und auf sonst was für Berge. Für die war es einfach so unvollendet. Die ganze Mühe, die ganze Vorbereitung, jetzt unser erster Berg, der höchste Berg Europas und unvollendet. Und vielleicht habt ihr auch so Sachen in eurem Leben, wo ihr so dran gekämpft, dafür gekämpft habt und gewirkt habt und euch gewünscht habt und am Ende unvollendet. Es ist nicht passiert. Vielleicht gibt es noch etwas, woran ihr immer noch glaubt und kämpft, und das ist auch gut. Vielleicht wird es nie passieren. Wenn wir auf Mose schauen, am Ende ein ambivalentes, ein zwiespältiges Bild erhalten wir von ihm. Er wird hier in diesem letzten Kapitel gelobt und geehrt, im Kapitel davor auch. Er bekommt den Ehrentitel König, ja, König über Jeschurun, im Kapitel 33. Er wird als der große Prophet angesprochen. Er ist der große Prophet des alten Bundes. Alle anderen bauen darauf auf. Keiner tat solche Zeichen und Wunder wie Mose. Er sprach direkt mit Gott und Gott mit ihm. Und doch erreichte er nicht das ersehnte Ziel. Das, wofür er all die Mühen auf sich genommen hat, wofür er 40 Jahre lang gekämpft hat. Er durfte nicht ins verheißene Land. Selbst sein toter Leib musste außerhalb begraben werden. Ja, das Volk Israel hat die ganze Zeit die Gebeine, die Knochen von Josef getragen und ihn haben sie schön reingetragen. Mose wurde draußen beerdigt. Und damit das sicher geht, hat das Gott selbst gemacht. Mose durfte nicht hinein. Was für eine Tragik. 120 Jahre ist er alt geworden und doch blieb sein Leben unvollendet. Der große Prophet, der Freund Gottes, er scheiterte am Ende. Oder? Können wir das so sagen? Nun, ich will jetzt uns in drei Punkten deutlich machen, warum er nicht scheiterte. Und ich denke schon alleine der Fakt, dass wir 3500 Jahre, nachdem Mose gestorben ist, immer noch über diesen Mann reden und über ihn nachdenken, ist schon deutlich, ja, er ist nicht gescheitert. Das Erste, was hier deutlich wird, ist, Moses Tod war von Bedeutung. Moses Tod war von Bedeutung. Wisst ihr, man könnte meinen, Gott ist fies zu Mose. Warum konnte er Mose nicht diesen kleinen Gefallen tun, oder? Aber wisst ihr, Gott ist alles andere als fies. Er ehrte Mose. Gerade die letzten Kapitel sind eine Ehrung für Mose. Und dieses letzte Kapitel hat Mose offensichtlich nicht selbst geschrieben. Er hat sich nicht selbst seine Ehrung geschrieben. Das wurde später hinzugefügt, klar. Und trotzdem ist es wahr, sein Tod war ein Gericht über ihn. Mose starb nicht an Altersschwäche, es wird extra gesagt. Ja, Vers 7, seine Augen waren nie schwach geworden. Er konnte also sehr gut dieses ganze Land noch sehen. Seine Kraft ist nicht versiegt, er ist selber auf den Berg gelaufen. Er ist nicht an Altersschwäche gestorben. Er hat es gerade noch so hoch geschafft und dann ist er dann umgekippt. So. Nein, es war ein Gericht. So wie die ganze Generation, die sich damals weigerte, ins Land einzuziehen, in der Wüste gestorben ist, so sollte auch Mose in der Wüste sterben und nicht ins Land kommen. Mose musste sterben, weil er an einer Stelle nicht auf Gott vertraute. Und wisst ihr was? Das ist natürlich von Bedeutung. So wurde Mose zum letzten Beispiel am Ende der 5 Bücher Mose für die Folgen des Sündenfalls ganz am Anfang dieser 5 Bücher. Des Sündenfalls von Adam und Eva. Ihm, dem Mose, wie ihnen, Adam und Eva, war es nicht gestattet, den Segen Gottes im verheißenen Land zu genießen. Ja, der Garten Eden ist ja sozusagen das Bild, der Ort der Gemeinschaft mit Gott, und das verheißene Land sollte es wieder werden. Aber Mose war es eben auch nicht gestattet, an diesen Ort zu kommen. Und das war die Folge der Sünde. Und jetzt kommt der Punkt, um den es mir hier geht. Das Gesetz, was Mose gegeben hat, sein Vermächtnis, das Gesetz konnte diese Folgen nicht überwinden. Selbst Mose, der Knecht und Freund Gottes, dessen Angesicht wochenlang strahlte von der Herrlichkeit Gottes, Mose, der das Gesetz übermittelte, der es aufschrieb, ja, wir sprechen vom Gesetz, genauso sprechen wir von Mose. Mose und das Gesetz, das ist eins. Auch er konnte die Folgen des Sündenfalls nicht überwinden. Das Gesetz half ihm nicht, sich irgendwie gerecht zu machen, sich irgendwie zu Gott hochzuarbeiten, würdig zu erweisen. Auch er war abhängig von Gottes Gnade, so wie jeder von uns. Wisst ihr, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen Jesus, denn nur er kann uns die Sünden vergeben und ewiges Leben schenken in Gottes Herrlichkeit. Und Mose ging es genauso. Der Tod und auch das Begräbnis von Mose außerhalb des verheißenen Landes, das war nicht nur eine Strafe, sondern es hatte eine tiefe symbolische Bedeutung. Aber gerade deshalb war Moses Leben nicht unvollendet. Wisst ihr, es wäre unvollendet, wenn er uns nur das Gesetz gegeben hätte und dann vielleicht ins Land gekommen wäre und noch 120 weitere Jahre dort seinen wohlverdienten Ruhestand in einem Vorort von Jerusalem verlebt hätte. Nein, sein Leben war vollendet, weil er uns mit seinem Leben und Worten und Werken und sogar mit seinem Tod auf Christus hinweist. Deshalb war sein Leben erfüllt, vollendet. Und das ist mein zweiter Punkt. Moses Leben war nicht unvollendet. Mose sieht auf dem Berg seines Todes zum ersten Mal das Land, um das es die ganze Zeit ging. Und er sieht es in seiner Gänze. Ich weiß nicht, ob an diesem Tag so brachial gute Sicht war. Also von diesen höchsten Bergen dort aus diesem Gebirge kann man wirklich bis zum Toten Meer sehen und bis nach Galiläa sehen. Man kann wirklich sehr weit sehen. Gott hat ihm das Land gezeigt. Gott hat ihm die Augen geöffnet für diese ganze Pracht und Herrlichkeit. Und das Besondere ist, dass das Land, obwohl es noch gar nicht eingenommen war, obwohl noch gar keiner vom Volk Israel drüben war, schon mit den Namen der Stämme des Volkes, die es besiedeln sollten, benannt wird. Ja, dort steht dann eben, er sah Dan und Naphtali und Ephraim und Manasse und Juda. Das bedeutete nichts anderes als eine symbolhafte Erfüllung der Verheißung dieses Landes. Und an diesem letzten großen Moment im Leben dieses großen Mannes werden zwei Dinge, ich denke, die wichtigsten Dinge für jeden Menschen deutlich. Die können wir hier nochmal sehen. Das eine ist die Treue Gottes. Gott macht Mose erneut klar, ich halte mein Wort. Ich erfülle meine Verheißung. Ich werde dem Volk das Land geben. Es ist die Treue Gottes, die Mose hier sehen kann. Und das andere ist das Vertrauen von Mose auf Gott. Er sieht nicht nur ein Land, er erkennt Gottes Treue und Liebe und er glaubt an ihn. Sein Leben war vollendet, nicht weil Mose es geschafft hat, all seine Träume und Wünsche und Pläne zu erfüllen, sondern weil er bis zuletzt Gott treu geblieben ist. Und ich denke, das ist das eigentliche Thema. Das ist die wahre rote Linie durch diese fünf Bücher Mose. Man könnte den Eindruck bekommen, es geht hier eigentlich nur um dieses Land, um dieses herrliche Land, in dem man in Frieden und Freuden leben kann. Wir haben am Anfang den Garten Eden so als Vorbild, als Urbild, aber der Mensch musste aus diesem schönen Land heraus aufgrund seiner Sünde und dann kommt Abraham und Gott verheißt ihm dieses Land neu. Und dann geht es die ganze Geschichte eben um dieses Land. Und jetzt endlich dürfen sie hinab. Aber wisst ihr, die ganze Zeit ging es um viel mehr. Es geht um den Glauben an Gott, um die Gemeinschaft mit ihm. Und das verheißene Land ist nur der Ort dieser Gemeinschaft. Und wisst ihr, liebe Geschwister, uns allen geht es so wie Mose. Unser Leben im Glauben ist mit einer Pilgerreise oder eben mit einer Wüstenwanderung zu vergleichen. Gott begleitet und leitet uns, er versorgt uns, er gibt uns sicherlich Oasen der Erholung, er spricht durch sein Wort zu uns, er verspricht uns den Himmel, ja, dieses verheißene Land, wo wir in Herrlichkeit einmal mit ihm Gemeinschaft haben werden, aber er macht auch deutlich, es wird nicht ein Himmel auf Erden, nicht auf dieser Erde. Es wird eine neue Erde sein. Und das heißt auch, dass es eben nicht darum geht, dass alle unsere Wünsche und Pläne und das, worauf wir vielleicht Jahre und Jahrzehnte dahin gewirkt haben, sich erfüllen wird. Manches wird sich hoffentlich erfüllen. Aber es ist nicht so, dass wir den Anspruch haben könnten oder die Forderung an Gott, dass sich alle unsere Pläne erfüllen werden. Nein, darum geht es nicht. Auch uns lässt der Herr, wenn wir Christus erkennen, wenn wir das Evangelium verstehen und wenn wir die Gemeinschaft in der Gemeinde Christi erleben, etwas von dem schauen, was uns erwartet. So wie Mose dieses Land schauen durfte, so dürfen wir auch schon so ein bisschen davon erahnen und schauen, was uns dann mal in Gottes Herrlichkeit erwartet. Aber es bleibt dabei, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Das Reich Gottes ist durch Christus in dieser Welt angebrochen, aber wir werden es erst in unverhüllter Herrlichkeit sehen, wenn Christus wiederkommt, in der neuen Welt. Das heißt, wenn wir über den Jordan sind. Ja, deshalb diese Redensart, über den Jordan sein. Aber liebe Geschwister, bitte unterschätzen wir bis dahin nicht, was wir im Evangelium haben. Und murren dann infolgedessen, weil wir eben sagen, ach, was müssen wir hier noch alles durchstehen? Und was kann ich alles nicht erleben? Und wie geht es mir schlecht hier auf meiner Pilgerreise, auf meiner Wüstenwanderung? Unterschätzen wir nicht, was wir im Evangelium haben. Mose erhielt auf einem Berg die 10 Gebote Gottes und alle anderen Gebote. Er durfte von einem Berg aus sehen, was Gott seinem Volk schenken würde, und er starb auf diesem Berg. Und dennoch war es nicht seine letzte Bergbesteigung. Er sollte nochmal auf einen Berg erscheinen, und zwar auf dem Berg der Verklärung. Und was sah er dort? Dort sah er das Evangelium in Person. Dort sah er Jesus, den Sohn Gottes, der Mensch geworden war. Dort sah er, was es bedeutet, einen Ort zu haben, wo Gott und Mensch vereint ist in Christus. Dort sah er den, der alles erfüllen sollte, was er dem Volk gepredigt und prophezeit hatte. Und ich bin mir sicher, das war das Größte und das Schönste, was Mose bis dahin je gesehen hat. Das Evangelium. Und ich denke, ihr könnt alle 18 Predigten, die ich jetzt euch gehalten habe über das 5. Buch Mose, nochmal durchgehen, wenn ihr die Zeit habt. Jeder Text, jeder Abschnitt führt uns auf irgendeine Weise zum Evangelium. Sogar die Stellen über den Fluch und das Gericht, sogar die Kapitel über das Versagen des Volkes Israels. Natürlich auch die Botschaft des ganzen Buches, ja, diese Gesamtbotschaft, die dann in der Verheißung der Beschneidung des Herzens mündet. Und nicht zuletzt Mose selbst. Mose in Person ist ein Fingerzeig auf Jesus. Er ist eine Vorschattung. Man sagt dazu, er ist ein Typus, ein Urbild für Jesus. Mose selbst ist wie in Person eine Prophetie auf Jesus. Ja, er führte das Volk aus der Versklavung in Ägypten. Jesus führte das Volk aus der Versklavung der Sünde. Mose tat große Zeichen und Wunder, so wie Jesus. Moses Zeichen und Wunder hatten oft mit Brot zu tun, ja, Manna vom Himmel. Jesus ist das Brot vom Himmel und speiste auch das Volk. Moses Zeichen hatten mit Wasser zu tun, ja, er teilte das Meer. Jesus ging auf dem Wasser. Und so kann man zwischen vielen Zeichen und Wundern da Verbindung sehen. Mose führte das Volk durch die Wüste bis ans gelobte Land. Jesus führt uns hier durch den Weg in dieser Welt, durch die Pilgerschaft bis in die Herrlichkeit Gottes. Mose trat für das Volk ein, als sie so schwer gesündigt hatten mit dem goldenen Kalb. Er war der Mittler zwischen Gott und seinem Volk. Jesus tritt für uns ein. Und zwar so sehr, dass er für unsere Sünden ans Kreuz ging. Mose hat gesagt, Herr, verschone das Volk, richte mich. Und Gott hat gesagt, nein. Aber sein eigener Sohn hat dann das Gericht wirklich getragen. Mose schloss den alten Bund. Jesus brachte den neuen Bund. Mose wird hier in Vers 5 im Predigtext im Zusammenhang mit seinem Tod als der Knecht des Herrn benannt. Er wird ständig als der Knecht des Herrn benannt. Jesus ist der Gottesknecht, der für die Sünden seines Volkes den Tod auf sich nahm. Zwei der beiden deutlichsten Ankündigungen des Messias in den 5 Büchern Mose. Ja, sozusagen die erste Stelle, die ich meine, ist im 1. Buch Mose, Kapitel 49, Vers 10. Da geht es um Jakobs Segen an seine 12 Söhne. Er spricht dann von einem kommenden König, einem messianischen König. Und Mose selbst hatte auch eine dieser ganz deutlichen Verheißungen auf den Messias. Er spricht von diesen kommenden Propheten. Ein Propheten wie mich wird der Herr senden. Und diese beiden sehr deutlichen Verheißungen am Anfang und am Ende der 5 Bücher Mose sind verbunden, am Ende mit dieser Bücher mit der Figur des Moses. Denn Mose ist ja der Prophet und er wird eben auch König genannt, Kapitel 33, Vers 5. Und zudem übt Mose die ganze Zeit auch eine priesterliche Funktion aus. Also was ist er? Mose ist König, Priester und Prophet in Personalunion. König, Priester und Prophet. Das hat es nicht mehr gegeben, bis Jesus kam. Jesus ist unser König, Priester und Prophet. Also Mose selbst ist ein Typus auf Jesus. Er war der große Prophet des Alten Testaments. Und nachher ist kein Prophet wie Mose mehr aufgestanden, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Und diese letzten Worte hier im 5. Buch Mose sind nochmals ein Hinweis auf den kommenden Propheten, der wie Mose ja der größer als Mose sein sollte, Jesus Christus. Und was hat Mose prophezeit über diesen Propheten? Ich lese euch nochmal 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Und das ist der Vers, den Gott selbst zitiert auf dem Berg der Verklärung. Wo er sagt, und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Jesus war die Erfüllung von Mose. Und wisst ihr, über was Mose und Elia war ja auf dem Berg der Verklärung auch noch mit dabei, über was die mit Jesus sprachen auf diesem Berg? Die haben sich ja nicht bloß angeguckt und gefreut, sondern die haben miteinander gesprochen. Da steht, sie sprachen über Jesu Ausgang in Jerusalem. Und dort steht das Wort, sie sprachen über Jesu Exodus in Jerusalem. Das ist kein Zufall. Der Exodus aus Ägypten hatte sein letztes Ziel eben nicht in der Ankunft im irdischen Land Kanaan, sondern im Exodus von Jesus Christus, der in diesem Land ungefähr 1500 Jahre später in Jerusalem auf Golgatha hingerichtet wurde. Und für alle, die das Gesetz Moses und vielleicht auch die vielen bekannten und spannenden Geschichten aus den 5 Büchern Mose zum Moralisieren gebrauchen wollen, es geht eben gerade nicht darum, zu versuchen, den Menschen jetzt ein kleines Stück weit besser zu machen, indem wir ihnen viel vom Gesetz verkünden und die Geschichten, wie toll das war, und jetzt seht zu, dass er es auch so macht. Es geht darum, gerettet zu werden. Es geht darum, zu Christus geführt zu werden und zu erkennen und zu ergreifen, was er für uns getan hat. Der erste Punkt war heute, Moses Tod ist von Bedeutung. Das zweite war, Moses Leben war nicht unvollendet. Und mein dritter und letzter und sehr kurzer Punkt ist, Moses Grabstätte ist unbedeutend. Wir kennen das ja eigentlich so, je größer und bedeutender der Mensch, desto größer sein Grab, oder? Also manche haben sogar ihr ganzes Leben lang damit zu tun gehabt, ein möglichst großes Grab zu bauen, damit sie dann auch bedeutend sind. Zum Beispiel die Pharaonen aus Ägypten, da wo Mose herkam. Es gibt auch viele Leute, die pilgern heute noch zu Grabstätten von ihren Idolen. Ja, wie hieß der Sänger von den Doors? Jim Morrison, genau. Er liegt in Paris auf dem Friedhof, da pilgern also immer noch täglich, wöchentlich Leute hin und dort wurde mehrfach seine Büste erneuert, die wurde dann immer wieder mitgenommen. Die Leute lieben ihn immer noch, ja? Sie brauchen seinen Kopf zu Hause, ich weiß es nicht. Also das ist doch normal, oder? Und ich bin mir sicher, ihr würdet auch von den Idolen, die ihr habt, und ihr wisst, der ist hier begraben, da geht man doch mal hin und guckt. Und ist dann in stiller Andacht und Verehrung von seinen Leuten, so von seinem Idol. Wir stellen Büsten, Gedenkschilder und Denkmäler auf, so ist das. Moses Leben war ein erfülltes, ein vollendetes Leben. Er war der große Prophet des Alten Bundes. Er hat seinem Volk das Wort Gottes, den größten Schatz als Erbe hinterlassen, der größte Schatz bis heute. Wir machen heute noch Bibelpredigt rein über diese 5 Bücher Mose. Aber Moses Grab konnte keiner finden. Zu Moses Grab konnte keiner gehen, um dort irgendwie in Andenken zu schwelgen. Keiner wusste, wo er begraben war. Gott hat ihn begraben. Was ist die Botschaft? Letztlich geht es eben nicht um Mose. Nochmal, bis zu seiner Grabstätte. Es geht nicht um Mose. Sondern um den, auf den er uns so deutlich hinweist. Es geht um Jesus. Und es ist interessant, Jesus nannte dann noch einen anderen Propheten den größten Propheten. Nämlich den letzten, Johannes den Täufer. Der direkt vor Jesus war. Und auch das ist kein Zufall. Denn das, was Johannes dann über sich sagte, das können wir eben auch über Mose sagen. Und das hätte Mose sicherlich auch über sich gesagt. Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Nun, was wird der Prediger einmal auf deiner oder meiner Beerdigung sagen? werden wir ein wichtiges, ein prägendes, ein gesegnetes, vielleicht ein vollendetes, ein erfülltes Leben gelebt haben? Oder vielleicht ein unscheinbares oder schweres oder vielleicht sogar vergeudetes Leben? Werden Menschen, die unser Grab einmal besuchen werden und sich an uns erinnern, wird es überhaupt passieren? Und wenn sie es machen und wenn sie sich an uns erinnern, an was werden sie sich denn dann erinnern? Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und ich denke, unser Wunsch sollte dies eine sein, dass auch wir ein Zeugnis für Jesus sein konnten. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass die Leute an unserem Grab oder bei unserer Beerdigung irgendwann mal dann sitzen oder stehen werden und sagen werden, wow, das war ein Typ, was der alles geschafft hat, was der alles in seinem Leben vollbracht hat. Ich meine, das wird vielleicht bei euch passieren, ja? Ich weiß es ja nicht. Wisst ihr, worauf es ankommt? Dass die Leute, die an uns denken und sich an uns erinnern, dass sie dann irgendwann sich erinnern, ja, der war ja auch ein Christ. Und das konnte man auch spüren. Das ist das Wichtigste im Leben, dass wir mit Gott diese Gemeinschaft haben, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir zu seinem Volk gehören. Und möge es Gott schenken, dass wir darüber hinaus das auch bezeugen können. Lasst uns zusammen beten. Allmächtiger, lebendiger und barmherziger Gott und Vater, Mose hat ein Gebet zu dir gesprochen. Und in diesem Gebet sagte er, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Und wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Himmlischer Vater, ob unser Leben von Bedeutung ist, ob es Sinn ergibt, ob es vollendet oder unvollendet sein wird, das hängt von einer Sache ab, ob wir dich kennen. Denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Mose kannte dich, er sprach mit dir und du mit ihm, wie mit einem Freund. Und doch konnte er zu seinen Lebzeiten nicht das sehen, was du uns offenbart hast im Evangelium. Herr Jesus, du hast das Gesetz erfüllt und den Fluch des Gesetzes für uns getragen. Du vergibst uns unsere Sünden, die großen und die kleinen. Du vergibst uns alle Sünden. Und auch wenn wir uns noch plagen damit, und auch wenn wir noch im Kampf stehen, noch auf Pilgerschaft sind, uns noch durch die Wüste schleppen, wir brauchen keine Angst haben, denn wir werden ankommen. Herr Jesus, du nennst uns deine Freunde und du hast uns versprochen, dass wo du bist, wir auch einst sein werden. Und dafür loben und preisen wir dich. Dafür beten wir dich an, Herr. Und schenke, dass wir dich auch mit unserem Leben, mit dem, was wir in der nächsten Woche denken und sagen und tun, dass wir dich damit preisen, indem wir dein Wort tun und deine Liebe, die du uns geschenkt hast, gerne weitergeben. Amen. Und jetzt lasst uns aufstehen und das Lied Nummer 27 zusammen singen, das Lied aus der Liedermappe Nummer 27, Im Glauben leben.